Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Naja, und heute gibt's schon wieder Spitzensport. Ich glaube, das haben wir uns richtig gut überlegt. Ich glaube, wir loben uns heute schon mal, bevor die Sendung anfängt. Und wenn ich sage wir, bevor ich mich alleine lobe, hole ich lieber mal den Michi rein, damit wir zusammen uns loben können. Hallo Michi.
Hallo liebe Community, der Henning hat in seinem Eifer des Gefechts einfach vergessen, euch einmal zu begrüßen. Wir begrüßen euch recht.
Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht, muss ich dir sofort widersprechen.
Okay, weil sonst begrüßen wir euch an euren Endgeräten.
Ja, das machen wir alles im Lauf des Podcasts, machen wir das alles noch. Aber weißt du, was mich so beschäftigt hat die letzten Tage?
Na?
Denk mal zurück an den Podcast 269 mit Professor Dr. Munz.
Ja.
Da ging es um Spitzensport. Dann denk zurück an Episode 270. Da ging es um Triathletin, Zukunftsperspektive, Olympia, Episode 270, Tanja Neubert. Ja, und heute geht es schon wieder weiter.
Ja.
Ich glaube, wir haben das dramaturgisch perfekt gelöst, ohne dass wir es wollten.
Das denke ich auch und ich glaube, wir sollten dann auch nicht die Leute so ganz weit auf die Folter spannen. Was wollen wir heute mit dieser Sendung erreichen, liebe Leute da draußen? Ja, wir wollen einfach erreichen, euch näher bringen. Was heißt es eigentlich, wenn wir in Deutschland sagen, wir haben Stützpunkte? Wir haben Bundesstützpunkte. Wer hier in der Nähe wohnt, wo ich wohne, haben wir auch einen Stützpunkt nicht weit von uns entfernt in der anderen Stadt, die von den Möllern manchmal nicht so geliebt ist, die Ratzeburger Stadt. Und dort haben wir den Stützpunkt der Ruderer. Also so ein bisschen haben wir da auch vielleicht, wenn Leute von hier oder von uns aus hier deinen Podcast hören, vielleicht kennen sie das. Was sind Stützpunkte? Ja, da sind irgendwelche Athleten, die trainieren ganz, ganz viel. Und dann werden die ganz, ganz gut und dann fahren sie ganz, ganz schnell zur Olympia. Und das wollen wir einfach mal so aufdröseln. Was bedeutet das eigentlich nicht fürs Rudern? Wir sind ja kein Ruder. Podcast, sondern was bedeutet das eigentlich im Triathlon?
Und es gibt ja auch, noch ein Land, das ist ein bisschen größer wie Schleswig-Holstein. Also es gibt ja nicht nur Mölln und Ratzeburg und unsere Community hört ja überall diesen Podcast. Und deswegen nehmen wir euch da mit an einen Ort, wo eigentlich Karrieren beginnen. So muss man das jetzt formulieren.
Ja, absolut.
Und dazu,
das kann man unterschreiben,
haben wir heute für uns in der DTU Plauderecke zwei tolle Gäste. Zum einen haben wir Ron Schmidt, Bundesstützpunkttrainer in Potsdam. Weißt du, dass der ausgezeichneter Träger des Reinhold Häuslein Nachwuchstrainerpreises ist? Also ich glaube, der wird uns da heute was erzählen. Und er wird uns mit Sicherheit auch darüber informieren, warum der Schritt wichtig ist, was das alles bedeutet und vor allen Dingen, was es bedeutet, junge Talente langfristig zu entwickeln. Und langfristig entwickeln? Und junge Talente, da hat er noch jemand heute mitgebracht. Und zwar hat er den Thiel Brandt mitgebracht. Der ist ja im letzten Jahr Junioren-Europameister geworden. Der hat bestimmt auch uns heute noch eine tolle Geschichte zu erzählen. Der lebt und trainiert am Stützpunkt. Da geht den Weg raus aus dem Elternhaus, geht in den strukturierten Leistungssport rein, hat ein definiertes Ziel. Ja, und da werden wir heute mal drüber sprechen. Und deswegen willkommen zur DTU Plauderecke im Jahr 2026. Willkommen Ron Schmidt und willkommen Thiel Brandt.
Hallo, guten Abend. Hallo, Dankeschön.
Man hört Begeisterung auf der anderen Seite, aber ich denke, Henning, das ist der Aufregung geschuldet. Ich denke, wenn wir nach 270 Sendungen, kriegen wir jeden Gast hinter den Ofen hervorgelockt. Also die erste Frage natürlich geht ganz erstmal an Ron. Ron, wir kennen uns ja schon ziemlich lange eigentlich und ich kenne dich schon sehr, sehr lange als Bundesstützpunkt-Trainer und du hast ja in deiner Vita, in deinem Leben, so habe ich dich kennengelernt, eigentlich, du bist der Trainer für mich, der so für ganz, 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 ganz viel Jugendliche steht, die du begleitet hast, unter anderem auch Laura Lindemann, die du ja ganz lange begleitet hast und stell dich doch einfach mal vor, wie du bist. Und ja, was du so insgesamt machst, gemacht hast in deinem Leben, damit die Leute einfach auch mal von deiner Vita ein bisschen, ein bisschen Ahnung bekommen und sagen, hey, eine Einordnung findet dann schon mal statt.
Ja, hallo nochmal, vielleicht ein bisschen begeisterter jetzt. Schön und toll, dass zu dem Podcast, zu meinem Leben. Ich bin jetzt Ende 50, bin also schon ziemlich lange dabei, war mal aktiver Gerätturner, auch mit Leistungssport-Hintergrund an der Sportschule und so weiter. Hab dann mit Triathlon angefangen vor langer, langer Zeit, 1988, meinen ersten Triathlon in Zielitz bei Magdeburg gemacht, damals noch Ausdauer-Dreikampf im Osten Deutschlands gehießen und bin dann irgendwie in die Trainerschiene gekommen. Ja, circa 90, 91 war das, wo ich meinen Trainer C gemacht habe, damals noch bei Kuno Huttenrott und habe gleichzeitig ein Lehramtsstudium in Magdeburg gemacht. Bin dann im Hauptamt tätig gewesen in Berlin, 1996 dort angefangen, den Berliner Landeskader übernommen, habe mich dann über die Lizenzierung der DTU bis zum Trainer A fortgebildet, Lehramtsstudium begleitend, versucht zu beenden, leider nur bis zum ersten Staatsexamen gemacht, ist heute ärgerlich, aber wie Triathleten so sind, Sport war wichtiger und habe ja selber versucht, da auch professionell unterwegs zu sein. Für dreimal Finish auf Hawaii hat es gereicht, aber mehr auch nicht, vielleicht ein paar Landesmeistertitel, aber sonst habe ich mich dann doch mehr dem Trainerdasein verschrieben, bin dann 2000 hier zum damaligen Landesstützpunkt Potsdam gekommen, wurde abgeworben aus Berlin. Grund war bessere Bezahlung, bessere Infrastruktur und hier klarer Fokus auf dem Nachwuchs. Damals noch von Henrik Wolthorn und Grit Weinert initiiert und habe dann hier halt angefangen als Clubtrainer in Potsdam. Habe dann in Köln nochmal den Diplomtrainer 2006 absolviert an der TA in Köln. Und war dann von 2015 bis 2016 Projekttrainer bei der DTU, ab 16 bis 18 in Bundestrainerverantwortung, bin dann wieder zurück als Stützpunkttrainer hier nach Potsdam und war natürlich 2024 in Paris besonders stolz, dass nicht nur 4 Athleten aus dem Potsdamer Stall gestartet sind dort, sondern 3 von denen, also Lasse, Lisa und Laura, die Goldmedaille im Teamwettbewerb erkämpfen konnten. Das hat uns besonders stolz gemacht, dass es aus unserer Schule sozusagen, aus der Potsdamer Schule uns gelungen ist, die Talente dahin zu entwickeln. Und das ist ja schon angesprochen, dass viele Nachwuchsathleten schon hier waren. Das beschreibt eigentlich auch so die Philosophie eines Stützpunktes. Wir sind dazu da, so verstehe ich uns, wir sind ja einer von 3 Bundesstützpunkten neben Nürnberg und Saarbrücken, dass wir Nachwuchstalente sichten oder die sich bei uns bewerben und dann, dass wir die begleiten, so lange wie möglich mit dem Ziel, irgendwann Olympische Spiele zu erreichen. Und wir sind froh über jede Bewerbung. Wir haben ja auch eine gute Zusammenarbeit mit deiner Heimat, mit Schleswig-Holstein. Da kommt ja Nina Alm her, die vor 2 Jahren, ist ja jetzt 2026, in Paris auch am Start war, bei der Olympia-Quali 21 für Tokio auch sich nicht qualifizieren konnte, aber immerhin mit im Topf war und um das Ticket gekämpft hat. Also von daher sind ja sicherlich schon viele Athleten gewesen, viele mittlerweile in Saarbrücken am Stützpunkt. Stefan Zacheus hatte ich ja schon erwähnt, der war auch viele Jahre hier. Franz Löschke, Weltmeister 2009 an der U23, 2013 Weltmeister mit der Staffel. Lasse Lührs war viele Jahre hier, den kennt man ja. Und so waren hier schon einige Talente und neben mir sitzt ja der Kjell. Sicherlich die neue Hoffnung auch im Männerbereich ist der Deutschen Triathlon Union und der selber gleich sich vorstellen wird. So viel vielleicht zum Weg. Triathlon ist meine Profession. Ich sage, neben Handball ist es der geilste Sport der Welt. Macht Spaß als Trainer.
Aber cool. Da freut sich unsere Anine. Die ist ja begeisterte Handballerin und postet ja jedes Spiel und da wird sie sich richtig freuen, wenn sie das.
Also so viel dazu vielleicht zu meiner Vorstellung kurz.
Ja, schön. Hast ja eine tolle Überleitung auch schon gemacht zu Kjell rüber. Kjell, was sollten unsere Zuhörer über dich wissen? Also primär, was hast du bisher alles gemacht? Auch wenn du sehr jung bist, hast du schon viel gemacht. Was hat dich vielleicht dann genau bewogen, auch zum Stützpunkt zu gehen? Und dann reden wir eigentlich über das, was wir heute machen wollen, Leben am Stützpunkt.
Ja, genau. Also ich bin Kjell, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin jetzt hier am Bundesstützpunkt Potsdam. Ich mache seit 2022 Triathlon, war vorher im Leistungssport Schwimmen. Da hat es leider nicht so ganz mit den Leistungen gereicht, deswegen bin ich dann zum Triathlon gewechselt. Und ich bin jetzt auch zum Bundesstützpunkt Potsdam gekommen, weil man hier einfach die besten Bedingungen haben kann und ein quasi von den Trainern auch die beste Entwicklung gegeben wird, um jetzt später vielleicht mal irgendwann bei Olympia zu stehen oder auch mal eine Medaille zu holen, international.
Ja, das ist ja wunderschön. Und wir hatten ja jetzt ja schon viel über Stützpunkt gesprochen. Und das ist ja so, es gibt ja jetzt grundsätzlich zwei Perspektiven. Die wollen wir ja heute auch beleuchten für euch, liebe Zuhörer. Das ist die Perspektive eines Trainers am Stützpunkt und es ist die Perspektive eines Athleten am Stützpunkt. Und du hast Ron vorhin gesagt, ja, wenn sich Leute bewerben, wie kann man sich denn sowas vorstellen? Also es bewerben sich Leute tatsächlich. Also mach's mal konkret am Beispiel. Also Ron, Entschuldigung, Kiel hat sich beworben, um am Stützpunkt aufgenommen zu werden. Und dann ist ja die Frage, was sind dann Bewerbungskriterien? Was muss er erfüllen? Kann man sich das so vorstellen?
Ja, also bei Kjell ist natürlich eine ganz witzige und verblüffende Geschichte, die dahinter steckt. Die kann er vielleicht gleich selber erzählen. Aber grundsätzlich bewerben sich bei uns Athleten aus Gegenden, wo die im Prinzip am Ende der Möglichkeiten stehen, wo die Eltern die Kinder immer fahren zum Schwimmbad, immer eine Stunde fahren, Kind schwimmt eine Stunde, wieder eine Stunde nach Hause fahren und nicht mehr so richtig vorwärts kommen im Training von der Infrastruktur zum einen. Zum anderen wollen die suchen eine stärkere Gruppe, bessere Bedingungen vor Ort, ist die eine Geschichte. Die bewerben sich dann meistens, ruft die Mutter oder der Vater erstmal an, selten der Athlet. Besseren Eindruck macht eigentlich, wenn der Sportler sich selber meldet, finde ich ja sehr gut. Und dann müssen die Athleten im Prinzip ein Bewerbungsschreiben machen, also wie Bewerbung für einen Job. Also ich möchte zum Bundesstützpunkt, weil und so weiter, einen Lebenslauf schreiben. Schulzeugnis, Kopie des letzten Zeugnisses und dann werden die im Prinzip alle eingeladen, also jeder darf vorbeikommen, wohnen dann und trainieren ja eine Woche von Sonntag bis Freitag. Die Eltern bringen die Kinder oder das Kind her, lernen das Gelände kennen. Am Sonntag kriegen einen Rundgang hier über das Gelände, kriegen alles gezeigt. Wir haben ja einige Attraktionen hier zu zeigen mit dem Kanu-Strömungskanal, mit dem Strömungskanal im Pool, mit den Höhen, Geschichten und so weiter, was wir ja alles Möglichkeiten haben und fahren dann nach Hause, Kind bleibt hier und am Freitag wird das Kind wieder abgeholt. Da sitzen wir dann hier, wo wir jetzt auch sitzen, im Büro, machen das sogenannte Feedback-Gespräch, sprechen aus der Trainerin und Lehrer-, Schul- und Wohnheimperspektive, ob das Kind geeignet ist und ob wir Interesse hätten an einer Zusammenarbeit. Die Eltern sagen, wie sie die Woche erlebt haben, am Telefon oder per E-Mail oder und so weiter. Und das Kind oder Athlet darf dann auch mal sagen, wie es war. Und in der Regel geht man so auseinander, dass man sagt, okay, wir überlegen uns nochmal oder ich möchte gerne hierbleiben oder ich komme eventuell demnächst mal nochmal vorbei oder gar nicht. Und das hängt immer von sportlicher Eignung auch ab. Natürlich vom Zeugnis, wenn man ein schlechter Schüler ist, Schülerin, dann ist es schwierig. Also wir haben bestimmten Noten, eine Notenanforderung, dass wir sagen, ein Sportler, der hier zum Stützpunkt wechselt, sollte wenigstens so um die 10 Punkte, 11 Punkte rum haben, also ein relativ guter Schüler sein, weil sonst wird es schwierig mit dem Wechsel, weil die sportlichen Anforderungen doch hier größer sind durch Trainingszeit, Kursablauf und so weiter. Und wir haben natürlich auch sportliche Anforderungen, die sogenannten Aufnahmekriterien, die sind auch verschriftlicht, die werden den Bewerbern auch zugeschickt und vorgestellt, wo wir gewisse Leistungsvoraussetzungen im Schwimmen und Laufen und Athletikbereich abchecken und danach dann entscheiden, ob wir wem nehmen könnten, ob es da eine Perspektive gibt oder nicht. Und in der Regel geht zu uns kommt 2 Jahre Zeit, sich zu entwickeln. Und alle halbe Jahr gibt es ein Eltern-Athletengespräch, wo wir darüber reden, ob der Weg klar nach oben zeigt, Richtung Leistungsentwicklung und Verbleiberecht, also dass es Sinn macht, auch Leistungssport zu betreiben. Wir wissen ja alle, Triathlon ist sehr teuer. Und von Heimat wegzugehen und so weiter. Und ja, manchmal endet es dann auch so, dass wir nach einem Jahr sagen, es macht eigentlich nicht so richtig Sinn, geh lieber zum Handball, dann bist du mehr talentiert, ne? Oder mach lieber nur laufen oder. Ja, also so ist im Prinzip das Aufnahmeverfahren. Und die kommen aber auch Athleten zu uns, die wir sichten, die wir jetzt hier ansprechen. Ich war jetzt gerade Leichtathletikhalle mit eine Athletin von uns Lauftraining gemacht und habe da Kanuten beim Tempolauftraining gesehen. Und da ist mir eine Kanutin aufgefallen, gerade in der 9. Klasse, die ich jetzt mal gezielt mit dem Trainer aus dem Kanu-Rennsport ansprechen werde, ob sie im Triathlon mal versuchen will, weil die so überragend gelaufen ist. Sie ist da, wer ihr da draußen und ihr beide könnt ja was mit anfangen mit 200 Meter Zeiten. Die ist also mit einer, im Alter von der 9. Klasse ist die, die 10 mal 200 so mit 32 Sekunden gelaufen und sah wirklich super aus dabei. Also ich denke, ist da im Kanu-Rennsport vielleicht nicht ganz so gut aufgehoben und könnte eher eine Läuferin oder eine Triathletin werden. So weit erstmal von mir dazu.
Sag mal, Ron, kannst du mal so sagen, wie viele sich denn bewerben im Jahr? Im Schnitt, bitte nur so über den Daumen.
Ich würde mal Mittelwert 15 bis
Okay,
20
und
Athleten.
jetzt führt ihr die ja, Ziele sind ja klar definiert. Das auch bei Kiel, hat das ja auch vorhin gesagt. Wie groß ist dann die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass jemanden wirklich Olympia oder wirklich in den Profisport wechselt und damit sein Geld verdienen kann, das würde mich aber wissen. Das heißt, letztendlich interessiert mich die Dropout-Quote.
Ich würde mal sagen, so 10%, 5 bis 10%,
Sehr interessant.
die wir hier haben. Zum einen ist ja der erste Sprung ist ja in den Bundeskader Nachwuchs zu Frank. Das schaffen relativ viele, muss man sagen. Da haben wir einen Zuschnitt, aber dann ganz nach oben zu den Profis ist nochmal relativ schwierig, weil der Sprung aus dem Juniorenalter, wir haben ja gerade aktuelles Beispiel mit Jaden Koslik, der Beste bei der Weltmeisterschaft war in Wollongong, der die Norm zum Perspektivkader dort nicht geschafft hat und jetzt im Prinzip auf sich selber, auf eigenen Beinen steht, investieren muss und überlegt gerade, wie lange er den Sport noch betreiben kann, weil er ist jetzt im U23-Bereich. Da gilt es jetzt für alle Beteiligten nochmal neben Schweiß und Tränen viel Geld in der Hand zu nehmen, die Bedingungen im Stützpunkt zu nutzen und zu versuchen, jetzt in den nächsten 2 Jahren da Fuß zu fassen und eventuell in den Kader zu kommen. Und bester Deutscher muss man auch ganz klar dazu sagen, ist vielleicht eine Story am Rande. Ich weiß nicht, ob Kjell mit die Feld, ich habe Kjell direkt nach dem Rennen angerufen. Ich habe das online geschaut. Juniorenrennen, habe Kjell gefragt, Kjell, was sagst du zu dem Einlauf, die ersten Plätze, wie, welchen Platz hättest du gemacht? Da hat Kjell gesagt, ich hätte gewonnen. Das fand ich überragend, die Antwort, so hören als Trainer. Und er hat ja da auch ganz klare
Ja,
Vorstellungen.
ja,
Und
ja, ja.
Weg ist anders, den musst du unbedingt mal
Ja,
erzählen.
also deswegen kommen wir auch zu dieser Geschichte von Jell. Und ich mache einen kleinen Spannungsbogen. Das hat mich so begeistert. Ich habe natürlich auch geschaut, Jell, wer bist du? Und diese Aussage, und zwar diese ganz offensive Aussage, Road to Olympia, die hat mich schon mal verblüfft. Aber erzähl mal deine Geschichte.
Ja, also ich habe eigentlich erst angefangen mit dem Schwimmen, als ich 6 war. Das hat war früher eigentlich nicht so meins, hat mir nicht so gefallen. Aber ich war leider im Fußball viel schlechter, also da habe ich gar nichts verstanden, da war ich ein bisschen blöd für, glaube ich. Deswegen habe ich mich dann mit meinen Eltern dazu entschieden, quasi weiter zu schwimmen und bin dann irgendwann auch so in den Leistungssportschwimmen reingerutscht. Ja, habe dann noch viele Wettkämpfe gemacht und auch mal so Kadersichtungen und sowas. Und da gab es dann auch die Möglichkeit, in Berlin an die Pölschau-Sportschule zu kommen. Die Kriterien habe ich zwar erstmal gar nicht so 100% erfüllt, aber ich habe es zum Glück trotzdem geschafft, draufzukommen. Da war ich quasi 5., 6. Klasse an der Sportschule in Berlin. Bin dann auch bis zur 10. dort gewesen und habe dann die ganze Zeit Leistungssport Schwimmen gemacht. Und habe dann aber leider in der 10. Klasse quasi gemerkt, dass die Leistungen einfach nicht mehr so ausreichen, um beim Schwimmen da jetzt ganz vorne dabei zu sein. Deswegen habe ich mich dann mit meinen Eltern dazu entschieden, zum Triathlon zu wechseln. Weil mein Vater auch der Meinung war, dass ich ein Lauftalent habe und das auf jeden Fall mal versuchen sollte. Genau, und dann war ich 2022 dabei quasi zu wechseln und habe dann auch hier in Potsdam Probetraining gemacht und war auch mal eine Woche in der Schule, so wie Ron das ja schon erklärt hat. Habe dann auch mal eine Kadersichtung mitgemacht. Hatte auch relativ gute Leistungen, vor allem auch im Laufen, obwohl ich zu der Zeit echt relativ wenig gelaufen bin als Schwimmer. Ja, aber da waren leider noch 2 andere Trainer angestellt, die haben mich dann leider abgelehnt, 2022, und dann bin ich quasi für das Schuljahr 22, 23 und 23, 24 nach Leipzig gewechselt ans Sportgymnasium und habe da quasi die ersten 2,5 Jahre, glaube ich, waren das knapp, dann Triathlon angefangen, sage ich mal. Ja. Und dann bin ich einmal in einem Trainingslager gewesen mit einem Sportler aus Potsdam. Wir haben uns echt gut verstanden und er hat mir so ein bisschen erklärt, wie das hier läuft in Potsdam am Stützpunkt, und das hat mir echt gefallen, deswegen bin ich dann, oder habe ich mich auch dazu entschieden, hierher zu wechseln. Einfach für die bessere Bedingung.
Hab ich dann richtig verstanden? Es war dann die zweite Bewerbung?
Ja, genau.
Weil du gesagt hast, 2022 wurde es ja von zwei anderen Trainern, ich formuliere es mal so, wie es bei mir angekommen ist, abgelehnt, also nein, nicht. 2024, also 2 Jahre später.
Genau.
Jawohl, Daumen hoch.
Und dazu, das Witz hier ist ja noch, dass Kjell ein Brandenburger ist, also ein Brandenburger Gewächs sozusagen, und wurde in Brandenburg an der Sportschule, also Brandenburg als Bundesland, abgelehnt, dann nach Sachsen, nach Leipzig, und dann jetzt hier landet, danke Lasse nochmal, Lasse Rohrbeck heißt der Kollege, den wir hier aus dem Punkt haben, der dann Kjell mit guten Worten und tollen Geschichten dann doch nach Potsdam geholt hat. Da sind wir sehr glücklich drüber.
Ron, was macht denn Kjell aus, aus deiner Sicht? Was mir auffällt, Kjell, ganz kurz, darfst du Ron duzen?
Ja.
Mhm. Hat sich was getan, liebe Leute, in all den Jahren. Ich habe das Gefühl, Ron, das mag vielleicht unserem fortgeschrittenen Alter, alle Mann, von die wir hier sitzen, sein. Ich habe nur gehört, man sollte dich immer siezen früher. Ist das noch richtig? Oder ist das eine Legende, die nicht mehr stimmt? Oder eine Sache?
Eine Legende, die nicht mehr stimmt, kann man auch sagen.
Okay.
War ist ja das Problem der jungen Trainer, oder Problem nicht, wie soll ich sagen, die Herausforderung für junge Trainer ist ja, dass man als Trainer zum Athleten so eine bestimmte Distanz wahren sollte, aus meiner Sicht zumindest, weil einfach das Verhältnis Trainer-Athlet auf professionellere Füße stellt. Und ich war früher immer du, bevor ich nach Potsdam gekommen bin, und wo ich nach Potsdam dann gegangen bin, kurz vorher hatte ich ein Gespräch mit einem guten Freund, der mich gefragt hat, na, was willst du denn alles anders machen? Du willst ja unbedingt mal Olympia sehen als Coach und so weiter. Habe ich gesagt, ja, naja, dann fang mal an mit den Eltern, sind nicht deine Freunde, sondern Partner und auch die Athleten, sag mal Ron und sie. Und so war dann eigentlich auch bis 2018. Laura hat mich wirklich noch ewig gesiezt. Ich glaube, bis nach dem Olympiagold. Und Lasse Lühr bis vor kurzem noch. Aber 2018 habe ich dann gesagt, auf dem Rückweg von Flagstaff an für meine Trainingsgruppe gilt ab sofort Ron und du. Und manche haben es halt angenommen, manche nicht. Aber im Nachwuchs ist nach wie vor so, dass die mich siezen. Und in der Gruppe um Kjell ist ganz witzig, da der Lasse siezt mich immer noch. Aber grundsätzlich dürfen die mich duzen, aber machen es halt nicht. Wie immer, ne? Also das ist wahrscheinlich jetzt so ein Altersding. Bin der Vergleich mit den Athleten jetzt schon mittlerweile uralt.
Ja, also das, danke schön, dass du aufgeklärt hast. Siehst du, ich habe doch aufgepasst und da sehe ich doch, dass sie dich auch schon ein bisschen länger kennen. Aber sag mal, was macht denn den Kjell so aus, dass du da ganz, ganz froh bist, ihn bei dir zu haben, so nenne ich das jetzt mal.
Also das Begeisterndste eigentlich an Kjell ist, dass er ganz klar ist im Kopf. Also Triathlon machen wir ja alle und haben gemacht. Und jetzt fleißig sein im Training, jeden Tag viel zu trainieren, ist die eine Sache. Zu wissen, wofür man das macht, ist eine andere Sache. Dafür zu leben, ist schon ein bisschen schwieriger, mit allem, mit pünktlich ins Bett gehen, nicht so viel am Handy rumhängen, sich vielleicht auch so ein bisschen ernähren. Kjells Magen knurrt die ganze Zeit schon neben mir.
Hören wir alle nicht, ja.
Das ist Hunger, bin da. Und was ich an Kjell schätze, oder grundsätzlich an Athleten, wenn die so klar sind, wo sie hinwollen. Und die meisten, die Kinder und Jugendlichen, wenn sie hier sitzen, werden ja auch immer gefragt, was ist denn deine Zielstellung? Und dann hört man in der Regel, naja, besser werden, ich möchte vielleicht mal international starten. Aber Kjell ist da ganz klar, ich weiß nicht, ob ich so sagen darf, Kjell. Kjell sagt, ich will Olympiagold. Und Teig kenne ich nur aus Geschichten. An Frodeno, der das gesagt hat, und von anderen so direkt nicht, weil dahinter steckt ja auch eine Verpflichtung gegenüber seinem Umfeld, gegenüber dem eigenen Leben, wie man sich organisiert, weil daran muss man sich ja dann messen lassen. Und wir hatten im letzten Jahr so ein Erlebnis, da war in der Schwimmhalle gerade Schwimmtraining zu der Zeit, wo Kjell seinen Einzelstart hatte in Melilla bei der Junior-Europameisterschaft, und dort war schon beeindruckend, ich habe sowas noch nie gesehen, ich bin schon relativ lange im Geschäft, dass wer ins Ziel läuft bei so einer Europameisterschaft, wo die besten Junioren sind ja wirklich 4 Jahrgänge
ins Ziel laufen und der ins Ziel kommt und danach, man denkt, die anderen haben sich verlaufen, weil da kam keiner. Und so habe ich halt noch nicht erlebt. Also Kiel zeichnet neben der klaren Fokussierung mit dem Ziel und die Benennung des Ziels auch in der Öffentlichkeit aus, dass er halt ein überragendes Lauftalent hat, er kürzester Zeit aus einer Radschwäche eine Radstärke gemacht hat, dass er mittlerweile Radfahren kann. Technisch auf alle Fälle, konditionell haben wir noch ein bisschen was zu tun und dass er halt auch schwimmen kann. Und also für mich der ideale Triathlet, ich hoffe, dass der Weg so weitergeht, wo und wie auch immer, dass er echt diese Chance, die er hat, da spätestens 2032 vielleicht auf dem Ponton oder am Strand zu stehen, bei den Olympischen Spielen, dass er das wahr machen kann.
Ja, Jell, wenn du das jetzt alles so hörst,
Ja.
sag's mal so, das eine ist ja das Schöne, wenn man so klar ist im Kopf und sein Ziel hat, aber jetzt gibt's ja, ich mach's mal so, zwei Situationen. Das eine ist, was der Ron als auch dein Trainer und vor allen Dingen, darf ich es mal so sagen, Ron, als Mensch sagt von dir, das ist ja sehr viel Wertschätzung dabei. Hier geht es ja nicht nur ums Sportliche. Was macht denn das mit dir? Und auf der anderen Seite bist du ja auch für 28 als Jüngster im Perspektivkader der DTU drin. Arbeitest du damit? Schafft es bei dir im Kopf? Oder sagt es, nee, klar habe ich ja erwartet, jetzt geht es geradeaus weiter.
Ja,
Erzähl mal.
also ich muss schon sagen, man kriegt da natürlich auch ein bisschen Druck dann, weil ja viele auch erwarten, jetzt so mit den bisherigen Leistungen, dass ich das dann halt so fortführen werde. Ja, man wird es halt nicht immer schaffen wahrscheinlich. Und damit muss man wahrscheinlich dann auch klarkommen und muss ich auch klarkommen dann. Aber ich denke mal, solange ich halt weiter dran arbeite und jetzt mal zielgerichtet dran arbeite, wird das vielleicht oder hoffentlich schon funktionieren, oder es ist zumindest mein Ziel, ja.
Hattest du denn, wenn ich mal so fragen darf, wenn du jetzt sagst, wenn ich richtig aufgepasst habe, hast du so um bei 2022 deinen ersten Triathlon gemacht? Ist das so richtig? Kann ich das stehen lassen oder ist das eine falsche Information, die bei mir im Kopf angekommen ist?
Nee, ist richtig. War in den Sommerferien 2022.
Ist ja Wahnsinn, das sind jetzt so 3 Jahre. Wir reden von vier Jahre vielleicht fast, 3,5. Ja, wollen wir uns nicht zwischen 3 und 4 Jahre, wir wollen uns ja jetzt nicht auf den Tag genau festlegen. Da habe ich das Gefühl, wie Ron das uns schildert, wie du uns das schilderst, ging immer nur treppauf. Immer eine Stufe nach der anderen. Ging es bei dir denn auch schon mal treppab? Und wenn ja, wie gehst du dann damit um? Auch an Ron, gibt es dann da Mental Coaches, die ihr an der Seite stellt, spricht dann mit dir? Gibt es da Gesprächsbedarf? Und wie geht ihr damit, vor allen Dingen am Stützpunkt, das interessiert mich, denn mit Athleten um, die vielleicht auch mal verletzt sind. Das kennen wir alle. Also wer mit Athleten zu tun hat, Henning und ich sind ja auch Trainer. Zwar jetzt nicht mit solchen Spitzenleuten oder die Spitzenleute werden wollen, aber halt den repräsentativen Querschnitt der Leute, die Hobbysport das machen. Auch die sind ja mal verletzt und sind ganz traurig. Wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Und Kjell, wie gehst du damit um? Und ist das schon mal passiert?
Ja, also im Triathlon würde ich sagen, ist das höchstens jetzt einmal durch eine Verletzung passiert im letzten Jahr. Da bin ich leider im Radtraining bei Intervallen hingeflogen und habe mir die Hand gebrochen. Und das war halt leider genau 6 oder 6,5 Wochen vor der Junioren-Weltmeisterschaft. Und deshalb konnte ich da leider nicht teilnehmen. Das war natürlich extrem hart für mich. Und hat auch relativ lang gebraucht, um das zu verarbeiten. Aber so, ich sag mal so, beim Schwimmen habe ich schon lernen müssen, quasi mit schlechten Leistungen und auch immer schlechter werdenden Leistungen umgehen zu können. Und dadurch würde ich sagen, bin ich schon mal relativ gut darauf vorbereitet, wenn es jetzt mal irgendwann nicht so gut laufen sollte.
Ja, du hast ja gefragt, wie wir da am Stützpunkt mit umgehen. Also grundsätzlich, wenn ein junger Sportler hierher kommt oder auch Ältere, da kommen ja manchmal auch Ältere. Wir haben jetzt am Sonntag kommt ein Bewerber aus Leipzig, der ist 18 und fängt jetzt als Quereinsteiger sozusagen an und stellt sich mal vor. Da gucken wir mal, was der kann. Die kommen ja immer erstmal motiviert, gucken die Bedingungen hier und kriegen den Mund nicht zu und sagen, das ist ja crazy, was hier so alles ist und was man hier machen kann und wie viel Trainer und wie der Tag so läuft und so weiter. Und grundsätzlich läuft es ja erstmal bei allen gut an, relativ schnell Leistungsverbesserung durch Individuelles und mehr Volumen und besser angeleitete Training. Und dann kommen so die ersten Nackenschläge, entweder Infekte, die hier häufig auftreten, wo die auftreten, wo die Kinder, Jugendlichen krank werden und der Umgang damit dann relativ schwer fällt. Kiel war dieses Jahr auch schon dreimal leider Infekte aus dem Training raus. Und dann kommen manchmal eben auch Verletzungen, kennen wir auch im Triathlon ja normal. Ermüdungsfaktoren haben wir jetzt relativ selten, aber manchmal passieren sie halt doch. Und in meiner Meinung ist es so, dass Athleten, wenn sie sowas erleben müssen, in der Regel, wenn sie zurückkommen, stärker sind. Kennen wir ja alle. Wenn man hinfällt, steht man wieder auf. Man lernt draus, sowohl in der Kommunikation auch, wenn was schief läuft, jetzt läuft, nach Kiel seinen letzten Infekt haben wir darüber gesprochen. Hab da gleich Verantwortung für übernommen und habe gesagt, wir haben es wahrscheinlich übertrieben an der einen oder anderen Stelle in einer Mengenlage mit der Schule auch, mit den schulischen Anforderungen und so weiter. Und du hast ja gefragt, wie wir am Stützpunkt damit umgehen. Wir haben ein Netzwerk, wir haben eine betreuende Hochschulambulanz, die sich sofort um die Sportler kümmert. Im Bundeskader und Sek-1-Bereich, wo wir jeden Tag, 5 Tage in der Woche, die Athleten hinschicken können. Der Chefarzt ist 7 Tage für mich erreichbar. Steht immer Rede und Antwort, wie auch unser Teamarzt der DTU. Grüße an Kaspar und Tom und die Kollegen. Läuft also wunderbar bei den Bundeskadern. Da kann ich mich auch Tag und Nacht im Prinzip melden. Und dann versuchen wir relativ schnellstmöglich einen Plan zu machen, wie wir jetzt weiter mit um war der Plan hier Handfraktur auch relativ schnell erstmal fixiert. Wir hatten vor, der Unfall ist ja circa 7 Wochen vor dem WM-Start passiert und hatten dann erst im Plan, dass wir Kiel soweit reha-mäßig nach der, erstmal haben wir geklärt, OP ja oder nein. Dann, wie geht's weiter mit Reha-Training, mit der Belastung, weil der war wirklich in Bombenform. Der hat den KLD gemacht in Leipzig, die war Hammer. Und, dann haben wir eigentlich darauf trainiert, dass wir dachten, er kann dann mit einer Woche vorher Wassertraining da starten. Und dann gab es ein Gespräch mit dem Bundestrainer Frank, wo wir dann zu dritt nochmal gesprochen haben über die Situation, über die Ungewissheit und auch über die Gefährdung vom langfristigen Aufbau von Kiel, über Sinnhaftigkeit eines Starts bei der WM, ob es denn sein muss. Dann haben wir uns zu dritt verständigt und haben gesagt, wir machen es nicht. Wir geben wem anders die Chance. Kiel kann gesund werden. Dadurch früher diese Trainingsjahre wieder beginnen und haben es dann auch so getan. Aber zurück zur Frage nochmal, neben dem Netzwerk mit MRT und Physiotherapie und so weiter, haben wir natürlich auch, du hattest ja das Thema Mental Coaching angesprochen, das Landesteam Sportpsychologie, wo jeder Athlet, Athletin mit zusammenarbeiten kann. Da haben wir zwei Damen, die da am Ball sind und mit den Athleten arbeiten, aber auch mit den Trainern. Und auch da sind wir vernetzt mit der DTU. Bei der DTU-Nationalmannschaft haben wir auch für Trainer und Athleten einen Sportpsychologe, Christian, Grüße an der Stelle an dich, der uns da unterstützt. Und ich denke da von daher.
Mega, mega, mega. Ja, wenn du, ja, also wenn du so sagst, der Tag ist so durchgetaktet, was mich interessiert und auch wahrscheinlich die Community, auch Kjell, Ron, ihr beide mal einfach mal im Duett, sage ich mal, im Dialog sozusagen. Wie läuft so ein Tag ab? Wie können wir uns das vorstellen? Ein klassischer Tag. Mo Dienstagmorgen. Wann steht man auf? Was trainiert man? Wann trainiert man? Wann geht man ins Bett und wann ist die letzte Trainingseinheit? Oder gibt es auch Ruhetage? Wann gibt es die Schule und so weiter?
Ja, also Dienstag jetzt.
Als Beispiel.
Ja. Dienstag ist, glaube ich, aufstehen so um 7, 7:30 dann Schwimmtraining. Geht meistens 1,5 Stunden, so bis um 9 oder vielleicht 9:15 Uhr. Dann gehen wir meistens noch zurück ins Internat wieder, nochmal ein zweites Frühstück. Und noch ein bisschen runterkommen, regenerieren, eine halbe Stunde vielleicht. Und dann müssen wir vom Internat in die Schule laufen. Und die beginnt für jeden unterschiedlich, aber für mich jetzt in dem Beispiel um 10:15 Uhr. Da bin ich quasi bis, ich glaube, am Dienstag ist es 13:30 Uhr in der Schule. Und habe meistens 15:30 Uhr oder 16:15 Uhr, eins von beiden, dann die zweite Trainingseinheit. Also auch oft dazwischen noch, dann ein bisschen Pause, Regeneration, bin dann oft auch im Internat. Ess noch mal was, mach noch ein bisschen Zeitvertreib, bereite mich ein bisschen auf die Trainingseinheit vor und dann gehe ich meistens direkt zur zweiten Trainingseinheit, genau. Die geht dann meistens, oder ist auch relativ unterschiedlich, je nachdem, was trainiert wird, ob wir jetzt eine Einheit haben oder auch mal zwei. gekoppelt, ich sage im Durchschnitt vielleicht so 2 Stunden bis so 18 Uhr, dann in die Mensa, Abendessen, nochmal zu Aldi gehen wir meistens, das ist hier direkt in der Nähe, da holen wir uns meistens nochmal irgendwas.
Werbung.
Genau, holen uns meistens noch was im Nachhinein zum Essen. Genau, und dann müssen wir entweder vielleicht noch ein bisschen was für die Schule machen oder halt ein bisschen Zeitvertreib auch mit den Jungs dann. Und gehen, würde ich sagen, so 22, 30 bis spätestens 23 Uhr dann ins Bett schlafen, ja.
Man muss dazu aber ergänzen für euch da draußen und für euch beide, dass Kjell in einer Phase des gestreckten oder additiven Abiturs ist. Er hatte also die schulische Belastung ist ja trotzdem da, aber nicht so groß. In der Sek 2, also für die Sportler, die nicht in dieser Streckung sind, wo das Abitur jetzt nicht um ein Jahr, die Abiturphase ein Jahr länger ist. Die haben schon einen harten Tag, da läuft der Dienstag im Prinzip ähnlich. Die stehen auf, gehen in eine Schule, kommen dann 9:15 Uhr in die Schwimmhalle, trainieren circa 1,5 Stunden, gehen Mittagessen wieder in die Schule, kommen so gerade so 16:10 Uhr in den Stützpunkt wieder, ziehen sich um, 16:15 Uhr ist wieder Training. Das geht in der Regel 2 Einheiten dann bis so kurz vor 7, 19 Uhr, dann Mensa, dann Wohnheim, noch was für die Schule tun, alles schon hart.
Boah.
Supermarkt noch. Nein,
Im Supermarkt, Aldi, liebe Leute, wir sind nicht gekauft von Aldi, aber
ja,
es kann auch Lidl sein, aber da ist nur noch der
deswegen
Aldi um die Ecke.
Supermarkt, deswegen
Supermarkt.
Supermarkt.
Sehr gut, Henning.
Zu strecken, also das sind auch einmalig bei uns, mittlerweile additive Abitur. Das heißt, du machst ja dieses Jahr schon eine Prüfung, obwohl du nächstes Jahr erst dein Abitur abschließt. Da kann man also die Prüfung sich über 2 Jahre aufteilen. Das perfekt, gerade für Triathleten. Also ohne nicht
Genau.
wenigstens.
Dann kann man ja einmal auch als Triathlet in die Wechselzone gehen und dann macht man die zweite Phase in der Schule. Genau so ist es ja perfekt. Kurze Frage an euch beide. Wenn ihr sagt, Training gehen, ist ein Training am Stützpunkt immer von einem Trainer begleitet? Also beim Schwimmen ja, beim Laufen ja oder?
Kommt eigentlich auf den Tag an, würde ich sagen. Oder auf die Einheit auch. Also, wenn
Auf die Einheit,
wir zum Beispiel Sprinttraining machen, ist eigentlich immer ein Trainer dabei und guckt sich das an oder Tempoläufe. Aber wenn wir jetzt einen entspannten Dauerlauf, so 50 Minuten bis 1 Stunde 30 haben, kann der Trainer ja mitkommen. Deswegen machen wir das dann meistens eigenständig. Also, wir treffen uns.
Ah, der bräuchte ein Fahrrad, meinst du,
Ja,
oder was?
genau.
Ach, echt? Ich dachte, Ron läuft noch mit.
Wir treffen uns aber meistens vor der Laufeinheit immer alle noch im Gymnastikraum und machen 15 Minuten dann Erwärmung, entweder individuell oder halt mit einem kleinen Plan. Und dann macht jeder halt das, was er drauf hat. Genau.
Genau. Und zwar das, was im Plan drin steht, was die Pace ist und wie die Länge ist und vom Intervall und.
Wir versuchen das auch so zu timen. Also früher hat man den Anspruch noch vor 20 Jahren, sage ich mal, dass wir jede Einheit betreut haben. Das ist auch altersdifferenziert. Bei den Kleinen, die jetzt 15 sind, da betreuen wir im Prinzip fast, ich sag mal, 95% der Einheiten werden betreut. Bei den größeren, Kiel ist ja jetzt ein erwachsener Mann, U23-Kategorie. Naja, da betreuen wir vielleicht 40 bis 50% der den mündigen Athleten, selbstständigen Athleten und so weiter. Bei den Kleinen gibt es ja auch noch die Aufsichtspflicht. Bei den ganz wichtig und da, die werden eigentlich rund um die Uhr betreut. Also das
Sag mal, Kiel, du gehst, das ist nochmal eine Frage, die kam nicht ganz so raus in der Antwort. Du gehst zu einer normalen Schule, ist das richtig oder ist das auf dem Campus von Potsdam, praktisch von eurer, ja, sag ich mal, ganzen Stützpunkt, von eurem Netzwerk, von eurem Stützpunkt. Ist das eine normale Schule? Wie kann man sich das vorstellen? Sind das normale Lehrer? Seid ihr in einer sogenannten eigenen Klasse? Einfach mal eine Frage. Wirst du dazu reingesteckt in eine bestehende Klasse und hast den gleichen Anspruch oder Anforderungen wie ein ganz normaler Abiturient?
Nee, das ist hier eine Sportschule. Also, die ist auch hier auf dem Campus, auf dem Gelände, beziehungsweise war. Die wird jetzt gerade renoviert, deswegen ist es ein bisschen außerhalb. Aber da sind eigentlich nur Sportler drauf, also von jeder möglichen Sportart, ob jetzt Handball oder Kanu, Rudern, ja, oder halt Nicht-Sportler. die früher mal Sportler waren, die sind dann meistens auch nicht in den Streckerklassen drin, außer die haben in der Streckung aufgehört. Aber ja, das ist alles eigentlich mit Sport verbunden. Also die Lehrer wissen auch, dass wir viel trainieren und wir haben auch einen Sportkoordinator, der dann sich auch immer mit den Trainern verständigt, wie das mit Wettkämpfen und Trainingslagern aussieht, damit wir da quasi auch mal in der Schulzeit fehlen können und frei
Ich frage
haben
das
können.
deshalb, weil es bei uns hier in Ratzeburg anders ist. Das ist die Partner des Leistungssportes, die Schule. Dort gehen die Ruderer, Ruderinnen einfach in die bestehenden Klassen und haben auch keine Streckung. Das heißt, die gehen in den normalen klassischen Unterricht und haben die gleiche Klassenarbeit, die gleiche Klausur und die gleichen Themen in Mathe oder wo auch immer, wie die Leute, die halt praktisch an dem Ruderstützpunkt hier leben. Das sind so im Moment 8 bis 11 Leute. Also deswegen frage ich nach, bei euch ist es eine völlig andere Geschichte, weil da ganz viele praktisch von verschiedenen Sportarten auf diese oder zu dieser Schule geht. Und es ist immer das Ziel Abitur, Ron.
Ich würde es noch ergänzen, und zwar, also an die Schule kommt man ab Klasse 7, je nach Sportart. Das ist eine Sportschule, das heißt, eine Gesamtschule kann man nach der 10. Klasse die Schule beenden. Triathleten in der Regel machen Abitur, ne, liegt ja bei unserer Sportart so begründet ein Stück weit. Und die machen, es gibt das Brandenburger Schulrecht, wenn man hier herkommt als Sportler, hat man das Recht, auch wenn die sportliche Perspektive nicht mehr gegeben ist, die Schule zu beenden. Das sagt der Kerl ja gerade, dass halt dann auch Sportler noch an der Schule sind, die keinen Leistungssport mehr betreiben. Kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt förderlich ist oder nicht. Aber grundsätzlich ist die Schule eine normale Schule, schon eine Eliteschule. Deswegen heißt ja so, wie es für Musiker gibt, gibt es die für Wir haben hier 11 olympische Sportarten, die hier gefördert werden. Und das Abitur ist ein ganz normales Abitur. Keine Bevorteilung, ganz normales Abitur. Aber die Möglichkeit besteht, so wurde gemacht, wenn begründbar durch den Sport, deswegen heißt es ja Sportschule in der Reihenfolge auch, uns ist Schule genauso wichtig, aber wenn der Sport sagt, es ist erforderlich, dass Kiel über den Prüfungszeitraum zu irgendeinem Rennen fahren muss, um sich zu qualifizieren, dann können wir einen Antrag stellen über das Land, über das Ministerium, der meistens befürwortet wird, dass die Prüfung verlegt werden kann. Wir können Förderunterricht machen, wenn jetzt Sportler lange abwesend sind in Trainingslagern oder bei Wettkampfreisen, dann kriegen die danach Förderunterricht in Kleingruppen, also 2 Athleten, ein Lehrer. Das ist halt auch nicht normal für eine Schule. Das ist schon besser für die Athleten, das ist ein größerer Lernerfolg. Für Lauer war das perfekt damals im Fach Mathematik. Da hat Kier jetzt auch ein bisschen Furcht vor dem Mathe-Abi, obwohl er 14 Punkte hat in Mathe, aber Stochastik ist nicht so seins. Von daher
Kein Problem, Kiel. Ich kenne da was.
halt der Vorteil, dass wir mit dieser Schule, mit diesen Lehrkräften da und mit dem Schulsportkoordinator eine sehr gute Zusammenarbeit haben, eine enge Zusammenarbeit. Und wenn Kiel gesagt hat, die Schule ist nicht auf dem Campus, die hört schon, die ist bei den Ruderern. Also der Fußweg ist jetzt vielleicht 7 Minuten länger als sonst. Sonst ist die Schule 50 Meter vom Wohnheim weg, ist sie halt vielleicht 700 Meter weg. Aber die wird saniert, in 2 Jahren ist sie wieder offen und fertig.
Werbeblock-Alarm.
Michi, erzähl mal von deinem ersten Wettkampf.
Henning, 1983, Frankfurt Höchstmarathon, 12 Grad, Dauerreden, Nudelsalat zum Frühstück und ein Riegel, der mehr nach Autoreifen als nach Banane geschmeckt hat.
Tja, und dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 der große Hungerhammer, oder?
Das kann's haben. Der Hungerhammer mit dem Vorschlaghammer. Ich habe am Streckenrand echt einen Zuschauer angefleht, gib mir was zu essen.
Wir dachten eigentlich früher immer, viel Training, da kommen wir alle ins Ziel. Heute wissen wir, Ernährung ist die geheime vierte Disziplin im Triathlon.
Ohne Sprit kein Speed. Das weißt du wohl, Henning,
ja.
oder?
Und die Jungs und Mädels von 4Endurance haben sich nämlich auf richtig gute Sportnahrung spezialisiert. Entwickelt mit Profis und getestet unter Extrembedingungen.
Kein Blabla, kein Hokuspokus, einfach ehrliche Produkte.
Und bei 4Endurance bekommst du auch immer Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, die kein Vermögen kosten. Qualität bei den Großen, aber bezahlbar für alle. Einfach geiles Zeug.
Ja, Henning, das ist doch wirklich wie bei Laufschuhen. Wenn du den einmal den richtigen hast, willst du doch nie wieder was anderes laufen, oder?
Deshalb unser Tipp. Gönn deinem Training die richtige Ernährung. Schau einfach mal rein auf www.4endurance.de.
4Endurance. Echte Energie, ehrlicher Preis, keine Ausreden.
Und das war's auch schon.
Also, wenn das die, ich sag's mal so, du hast ja von vielen Vorteilen gesprochen. Du hast gesagt, Trainer, Netzwerk, tolle Gruppe. Supermarkt in der Nähe, hast du ja auch gesagt. Jetzt hat der Ron über Entbehrung schon mal angefangen zu sprechen. Also sprich, keine 50 Meter, sondern 700 Meter zur Schule laufen. Nee, ist nur so ein bisschen eine Hinführung. Könntest du über Entbehrung, die für dich wahrnehmbar sind, seitdem du auf dem Campus bist, sprechen, am Stützpunkt? Hast du Entbehrung? Musst du auf was verzichten?
Ja, mir würde da jetzt nur spontan quasi einfallen, dass man ja hier wohnt und jetzt nicht jeden Tag zu Hause bei der Familie ist. Hm. Als einzige Entbehrung.
Das hätte ich auch gerne angesprochen, was du sagst, ja. Wie ist das emotional? Also Ron kann ja auch was zu sagen, Kiel auch. Wie ist das emotional? Gibt es da Rückführungen, wo man sagt, das Kind kommt damit nicht klar? Also ich sag mal so, irgendwann ist ja die Eltern-Kind-Bindung ist ja, sag ich mal so, mit 18, 19 hebt sich sie auf, aus bestimmten Gründen. Und wie ist es aber mit den jüngeren Kindern? Wenn da eine 15-Jährige oder gerade Mädchen, Jungs, gibt es da Unterschiede? Was kann man jetzt, wenn Leute da draußen hören, sagen, ich habe auch einen ganz Talentierten, der ist genauso talentiert und wird der spätere Olympiasieger 2078 oder was weiß ich und der will mit euch Kontakt aufnehmen. Was müssen die so bedenken? Die haben sicherlich auch Angst zu sagen, oh, ich verliere mein Kind und ich bin jetzt, wir haben ja auch hier aus Mölln zwei Leute bei euch gehabt oder haben noch einen, wo ich sage, der eine ist wieder zurück, den hatte ich jetzt zum Beispiel wieder und den kenne ich. Und ja, wie ist das so bei euch? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist die emotionale Bindung zu euch und wie wird die aufgebrochen zu den Eltern?
Der erste Step ist die Probewoche. Da merken die Eltern schon, ob das Kind fehlt, wenn nicht mehr zu Hause am Armbrotstisch sitzt. Die Mutti merkt es, weil sie nicht mehr fahren muss, jeden Tag in die Schwimmhalle. Aber grundsätzlich merken wir das schon in der einen Woche. Und wir reden ja auch mit den Sportlern. Und wenn da so ein Anzeichen ist, dass es schwer wird, die Trennung von zu Hause, dann ziehen die manchmal auch ihre Bewerbung zurück und bewerben sich ein Jahr später oder kommen gar nicht. Wir haben jetzt so einen Fall aus Thüringen, wo das Mädel gesagt hat, oh, ich weiß noch nicht, ich bin eigentlich gerne zu Hause, ich warte mal noch ein Jahr, sagen wir, alles klar. Bewirb dich, guck dir Jena an. In Jena ist ein Landesstützpunkt mit Tom Eismann als Trainer. Es läuft auch gut. Die Perspektive ist ja da. Und grundsätzlich ist natürlich schon ein Problem. Meine Beobachtung ist, dass es bei Mädchen häufiger ausgeprägt ist, wobei die in dem jungen Alter ja relativ weiter sind, als die Mädchen eher vorkommt. Und dem kommen wir entgegen, indem wir im ersten Jahr in der Regel dann versuchen, alle 14 Tage eine Heimfahrt zu machen. Heimfahrt heißt, dass sie Freitag nach der Schule nach Hause fahren und Sonntagabend wieder anreisen im Wohnheim. Oder die Eltern, wenn sie erkennen, so war es bei Lasse früher, bei Lasse Lührs, wo die Eltern halt auch oft hier waren, einfach über das Wochenende bei ihrem kleinen Lasse und da sich gekümmert haben sozusagen. Das ist natürlich ein Prozess mit der Abnabelung in dem frühen Alter, Klasse 9 eigentlich erst ein. Das sind sie ja schon im Alter, wo sie selber Entscheidungen treffen. In der Regel ist es immer so, dass die Mutti sagt, wir würden schon gerne unser Kind noch hier behalten, aber der will unbedingt. Und dann stellen die Eltern sich meistens nicht dagegen und sagen, wenn der will, dann lassen wir ihn, er soll es selber ausprobieren. Das hat sich auch schon geändert, die Rolle der Eltern, die ist schon eine andere geworden. Früher war oft, dass die Eltern hier saßen und die gesagt haben, wir wollen, dass unser Kind. Und das Kind sagt, ich will. Natürlich. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Ja, und ich glaube, diese Abnabelung, die ist ja grundsätzlich, es geht ja nicht nur darum, Kinder, die im Leistungssport oder an den Stützpunkt gehen. Es gibt ja in allen Lebenslagen gibt's ja dieses Thema Abnabelung. Das muss ja jeder durchmachen. Nicht, ob jetzt Kiel an den Stützpunkt geht oder nicht. Das hat man einfach. Aber das gehört ja, glaube ich persönlich, auch zum Prozess des Lebens und den Lektionen, die man halt im Leben braucht. Auch das macht einen ja stärker. Und da hat man vielleicht am Anfang jede Woche dreimal zu telefonieren und nach einem halben Jahr wird man zweimal telefonieren, nach einem Jahr telefoniert man noch einmal und im nächsten Jahr sagt man, seid schon wieder da. Ja, also das ist ja, glaube ich, so der ganz normale Prozess, der einfach stattfindet.
Und wir versuchen dem auch ein bisschen nachzukommen, dass wir die Elternkommunikation aus meiner Sicht schon deutlich verbessert haben. Wir haben einen Elternsprecher, Elternsprecherin gerade aktuell.
Wir machen zweimal im Jahr eine Elternversammlung mit Präsenz. Wir machen eine Online-Elternversammlung. Wir ziehen die Eltern immer mit ein. Die bekommen die Trainingszeiten geschickt per E-Mail. Die können natürlich auch außerhalb der Planung auch die Kinder nach Hause holen, wenn erforderlich oder erwünscht, ist kein Problem. Und wir haben da aus meiner Sicht einen guten Kontakt mit den Eltern. Das ist natürlich sehr verschieden, weil Eltern sind verschieden und Trainer auch. Aber grundsätzlich bemühen wir uns da sehr stark und ohne Eltern geht das nicht. Also die soll nicht abgegeben werden, wir machen mit den Kindern, was wir wollen, sondern die Eltern gehören unmittelbar dazu, zu dem Prozess.
Was mich noch interessieren würde, auch Ron und ich beobachte ja das Ganze schon um bei 15 Jahre, war ja selber mal so in der Situation, geben wir unser Kind jetzt nach Potsdam oder nicht. Wie ist das jetzt? Früher war es, wenn ich aus der Leistungssportsicht des Kaders, des Landeskaders sehe, waren es ganz wenige, die früher bei uns rübergegangen sind. Also du sprachst vorhin Nina Eim an, das war ganz spät. Damals, als Josef noch Landestrainer war. Das war relativ spät. Lasse Priester ist erst nach den Junioren weggegangen nach Saarbrücken. Das weiß ich, hat sich dann dafür entschieden, doch weiterzumachen. Die Zwerge, die wir damals anvertraut bekommen haben und die wir 5 Jahre begleiten durften, da sind ganz wenige rübergegangen. Nach meiner Zeit, als ich dann das hingelegt habe und das Amt auch Josef hingelegt haben und dann der Carsten, der ja leider Gottes nun verstorben ist, ganz schnell und vor Weihnachten, hatten wir auch drüber berichtet, der hat ja dann relativ viele zugeführt. Ich hatte das Gefühl, dass es die letzten Jahre so war, dass ganz viele aus dem Landeskader zu euch geströmt sind. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ist das Gefühl bei mir angekommen. Früher waren es ganz wenige, da hast du dann auch vielleicht mal jemanden beim DC-Wettkampf angesprochen. Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, so ein bisschen, ach ja, kann ich mir oder wie auch immer. Da war, oh, der geht nach Potsdam, ja, das ist ein ganz Exot, verstehst du? Und heute habe ich das Gefühl, da strömt mehr zu euch. Ist das so? Und ist das so gewollt, auch von der DTU? Also, ist das ein neues Konzept oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, das ist so ein Thema innerhalb der DTU, da könnt ihr auch mal einen Podcast noch zu machen, dass im Prinzip das Problem im deutschen Leistungssportsystem, Triathlon, ist es auch so, dass alle Länder versuchen, ihre Athleten, die sie entdecken und fördern, zu Anfang am liebsten bis zu den Profis fördern wollen. Wir haben ja mittlerweile eine Zunahme an Landesstützpunkten in Schleswig-Holstein mit Lübeck, gibt es ja einen Landesstützpunkt jetzt neu seit letztem Jahr. Wir haben in Berlin jetzt die Nachbarschaft einen Landesstützpunkt, also Landesstützpunkt mit Wohnheimanbindung und einer Gruppe, die vor Ort wohnt, muss man dazu sagen, weil Landesstützpunkte als solches gibt es schon immer. Und da ist jetzt Aufgabe von uns allen, die Sachen so ein bisschen zu ordnen, weil eigentlich sind die Landesstützpunkte ja die nächste Stufe nach der Vereinsarbeit im langfristigen Leistungsaufbau, die dann die besten Athleten nach Möglichkeit an einem der Bundesstützpunkte zuführen sollen.
Das ist für mich das typische Beispiel, wie in allen großen Unternehmen. Personalentwicklung heißt nicht, der beste Mann bleibt bei mir oder die beste Frau, sondern die Besten gehen wieder einen Schritt weiter, weil das ist tatsächlich Entwicklung.
Da müssen wir halt noch unsere Hausaufgaben noch mal ein bisschen sortieren. Politisch und strukturell in der DTU, wo man ganz klar sagen muss, was ist von wem die Aufgabe, weil sonst verzetteln wir uns da so ein bisschen und versuchen die besten Athleten jetzt nicht unter Zwang, aber wenigstens die Möglichkeit zu bieten, dass die besten Athleten zusammen an einem Ort, wo die besten Bedingungen sind, zusammen trainieren.
Das war auch meine Frage dahingehend sozusagen. Denn ich erinnere mich noch an Zeiten der DTU, wo irgendwann für einen Athleten aus die Maus war. Und das war spätestens da, wo der Umbruch des Abitur in den U23-Perspektivkader oder auch in die U23-Klasse an sich ging. Und da hat man vielen, vielen, so kenne ich das ganz klar, die Tür zugeschmissen. Mein großer Kritikpunkt immer, warum nimmt ihr nicht auf deren Kosten einfach die Leute noch mit? Wer weiß, ob sich jemand mit 25 entwickelt oder mit 24. Das hat man langfristig nicht gemacht, stellt sich jetzt bei der DTU aber leider Gottes dann hin in der Leistungssportkonferenz und sagt dann, hey, wir müssen die noch ein bisschen länger mitnehmen, vielleicht auf deren Kosten. Das war immer so mein Ansatz, wo ich sage, nimmt sie doch mit, verkehrt könnt ihr doch nichts machen. Ist die Gruppe größer? Und wenn sich dann plötzlich einer noch wie ein Schmetterling entfaltet, dann habt ihr noch wieder einen. Und da hätte man vielleicht vielleicht. Und das, deswegen frage ich, ist das so mittlerweile denn, Ron, dass man die Leute dann noch mitnimmt über die Geschichte? Weil die hauen ja spätestens ab, wenn sie das Abitur gemacht haben, sehen die ja international keine Chance und gehen dann letztendlich sagen, für die Energie, die ich dort ins Training und in Wettkämpfe und so weiter stecke, kann ich auch in ein Studium stecken und habe nachher den Output, der ist weitaus größer. Ist das so, dass ihr die mitnimmt?
Also die nehmen wir mit grundsätzlich, aber die Perspektive muss natürlich da sein. Wir sind da auch ehrlich im Umgang miteinander. Wenn wir sehen, dass jetzt wer sich im Schwimmen nicht ausreichend entwickelt und niemals eine Chance hat, so wie Triathlon sich gerade entwickelt, der irgendwann mal zumindest im Hauptfeld mitzuschwimmen, dann sagen wir das den Sportlern auch. Und am Ende ist es ja auch so, wenn die mit der Schule fertig sind, dann dürfen die und können die bei uns auch weiter mittrainieren. Aber dann haben wir das Problem, dass wir keine Wohnheimunterkunft mehr bieten können, weil die ist nur für die Schüler da hier in Potsdam. Und dann müssen die sich selber organisieren, WG gründen oder irgendwas. Und da muss man dazu sagen, dass wir, das ist auch ein Nachteil von unserem Standort. Potsdam ist relativ teuer. Sehr schöne Stadt. Fast so schön wie Berlin. Aber sich frühzeitig kümmern und muss auch bereit sein, als Triathlet in dem jungen Alter sich zu kümmern. Und das ist so der Konflikt, wo die jungen Athleten dann stehen, noch keine Ausbildung, wollen gerne Profi sein, verdienen aber noch nichts, weil sie noch nicht gut genug sind, verdienen kein Geld, kein Antrittsgeld. Und da die Sportler auf Spur zu halten, dass die sagen, wir trainieren trotzdem jetzt 2 Jahre, wir müssen uns irgendwoher Geld besorgen, dass wir es durchziehen können. Nach 2 Jahren ziehen wir eine Linie und gucken uns in die Augen und sagen, jetzt hat es Sinn gemacht oder nicht und gehen dann in die Ausbildung, weil kostet Geld, wissen wir ja alle, Triathlon ist teuer und von daher, da sind die wenigstens zu bereit, weil die meisten gehen viele Preisgeldrennen, versuchen über Bundesliga sich zu finanzieren, ist aber aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, der nicht so beste Weg. Man versettelt sich und macht Rennen, aber steckt wenig Zeit ins Training und am Ende kommt nichts bei raus. Von daher ist immer der beste Ein- und Schlusspunkte. Versuchen, das Umfeld zu organisieren, sich Geld zu besorgen. Das ist für mich so ein zum Beispiel, da kennen wir auch einen Namen, den darf ich nicht sagen, aber eine Athletin aus der deutschen Olympiamannschaft, mal jetzt sehr erfolgreiche Langstreckenathletin gewesen, mittlerweile Karriere beendet, die sich, so habe ich gehört, einen Kredit genommen hat, dass sie den Anschluss an die Weltspitze schafft mit ihrem Trainer und mit dem Training, was erforderlich ist und am Ende dafür belohnt wurde. Weil Fleiß zahlt sich aus. Im Triathlon, denke ich, ist mittlerweile eine Riesenchance, auch damit Geld zu verdienen.
Apropos Training. Kjell, was muss denn im Training passiert sein, inhaltlich oder von der Durchführung, dass du sagst, wow, geiles Training?
Ja, also meine Lieblingstrainingseinheiten sind, würde ich sagen, eher schon so Tempoläufe. Also, weil, na klar sind die anstrengend und auch meistens ziehen sie halt relativ viele Körner, aber es ist halt schon cool, so vor allem mit meinem Lauftalent dann auch mal ein bisschen so wieder schnelle Schritte zu machen und auch selber zu merken, dass das relativ gut läuft und auch aussieht. Deswegen würde ich sagen, sind Tempoläufe schon so am besten. Und auch so die Einheit, wo ich danach meistens wieder so einen richtigen Motivationsschub habe. Richtig.
Du sagst Lauftalent, also jetzt hau doch mal einen raus. Was ist denn jetzt deine Bestzeit über 5 Kilometer auf der Bahn ohne Vorbelastung? Gibt's sowas, Ron? Kann man das sagen oder darf man das nicht sagen?
Das kann man alles sagen, aber nee, so nicht direkt, also okay. Eher aus Wettkämpfen halt, ja. Aber die kann man meistens auch nicht so richtig zusammen.
Ja, weil sie nicht so lang, aber was ist denn, Ron, was ist denn der Kerl in der Lage, doch wirklich von seinem körperlichen Talent?
Und so wie er in Form war, vor der WM bei der KLD, eine 14:20, der Gig kann er laufen.
Hui. Gut, das lassen wir mal einfach, nee, das lassen wir mal so stehen, Henning. Wir müssen ja auch nicht alles kommentieren, wir beide, ne?
Ja.
Mal nicht, mal wenn er dauert. Nee,
das ist zu schnell. Ich nehme... Du, ich nehme die 20, Michi, und du die 14.
Mach zusammen 14:20. Nein, aber gut, einfach nur mal, dass wir das einordnen können, so dass man nicht nur über Leistung spricht. Ja. Ich finde immer, die Community, ja. Ja, die läuft jetzt vielleicht jetzt gerade, Henning, die hören das, die sind ja auch schon jetzt, die wollen eine Stunde Dauerlauf machen, sind ja schon fast bei einer Stunde. Und dann sagen sie, oh, war total cool, ich habe heute 5x1000 in 4 Minuten gemacht und da lacht der Kjell drüber. Der macht wahrscheinlich die 5x1000 auf der Bahn. Ich denke mir mal in 2:45, 2:48. Stimmt das, Kjell?
Ja, je nachdem, was die Vorgaben sind. Aber ich bin auf jeden Fall auch schon mal in einen 2:50-Schnitt, glaube ich, gelaufen vor über einem Jahr.
Aber siehst du, so doof bin ich gar nicht, siehst du? Also insofern, liebe Leute, hört euch das an. Ja, der Kerl ist wahrscheinlich viel, viel jünger als das, was ihr da draußen hört, aber total cool.
Und ihr da draußen passt auf, wenn ihr so Sachen hört, denkt an die Trittsicherheit, guckt, dass ihr euch nicht umknackst, das ist ja immer gefährlich. Also lasst euch da jetzt einfach mal nicht blenden, das ist jetzt ein Ausnahmetalent.
Genau.
Und das ist vor allen Dingen schön, den jetzt einfach mal auch so zu kennenzulernen, zusammen mit Ron, wo ja, und jetzt merkt man auch, was da Ron ganz zu Anfang gesagt hat, er liebt eigentlich Athleten, die klar sind und wissen, wo sie hinwollen. Und das spüren wir jetzt, also auch im Gespräch hier, dass der Kjell da schon ganz klar weiß, wo er hin will. Und jetzt ist es ja so, am Stützpunkt, vielleicht noch eine Frage zum Stützpunkt. Jetzt ist ja Schule und Training. Ich frage es trotzdem, obwohl ich die Antwort, glaube ich, kenne. Was stresst denn mehr?
Stochastik.
Ja, ich würde schon sagen Schule auf jeden Fall.
Der Michi hat ja vorhin gesagt, er kennt da jemanden. Michi ist ja Mathe-Coach, gell? Also nur zur Info nochmal. Also wenn es in der Stochastik irgendwas gibt, du kennst den Kontakt, dann haust du ihn an hier, gell?
Das mache ich nur seit 33 Jahren. Es ist egal, ja. Das, was Ron mit Trainer macht, mache ich seit 33 Jahren mit Abiturienten, mit angehenden Mathe. Ja. Also gar kein Thema. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also insofern, ich find's überragend, auch jetzt Ron mal in einem Gespräch, obwohl wir uns ja schon länger kennen, einfach mal so zu begleitet zu haben und dass er uns mal einfach mal mitnimmt auf die Reise. Liebe Leute, wenn ihr Kinder da draußen habt, in irgendeiner Weise, wo ihr überzeugt seid, dass die Universummeister werden oder noch höher, was weiß ich was, ja, Olympiade auf Mars noch gewinnen und so weiter, dann glaube ich, könnt ihr euch vertrauensvoll an den Stützpunkt vielleicht bewerben, so wie Ron das gesagt hat. Wenn ihr keinen Landesstützpunkt habt, so habe ich es auch verstanden, denn wir hatten ja in Schleswig-Holstein lange keinen Landesstützpunkt. Und dann sind die Leute und die Kinder und die Eltern vielleicht über den Weg gegangen. Hey, vielleicht können wir mal in Potsdam anfragen. Und ich glaube, Henning, mir hat das heute gut gefallen, dass wie Ron und Kjell einfach gesagt haben, so ist die Sache und das können wir leisten für unsere Athleten. Und aber auch das System hat Grenzen. Bezug auch jetzt letztendlich, wenn die Kinder Heimweh haben oder wie auch immer oder wenn mal eine Stagnation kommt oder wenn auch man sagt, ich habe mich gegen den Leistungssport, es war nicht mein Weg, dann dürfen die Leute ja noch weiter dort verweilen und die Schule zu Ende machen, was ich sehr wichtig finde. Also mir hat das heute sehr viel so Hintergrundwissen gebracht, ja, Henning.
Was ich toll finde bei euch beiden, wie ihr euch gebt, ist so dieses Thema auch auf Augenhöhe. Du hast vorhin was, Ron, gesagt zum Thema Feedbackgespräch, was so eine Woche nach dieser Probewoche stattfindet zwischen Stützpunkt, zwischen Athlet, zwischen Eltern. Auch dieses Thema dann Kommunikation mit den Eltern, einbinden, abholen, mitnehmen, zweimal im Jahr, das habe ich auch verstanden, Elternabend. Ich glaube, das gibt ja auch allen Beteiligten ein gutes Gefühl. Und ich glaube grundsätzlich, dass das auch halt ein Thema ist, dass man sagt, da, wo ich mich wohlfühle, da, wo das Umfeld passt, da, wo alle am gleichen Strang ziehen, und es ist ja jetzt nicht nur eine Person, die jetzt da alleine wohin laufen muss, es sind ja insgesamt drei Parteien, dass das auch ein Schlüssel zum Erfolg ist. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist auch was, wo ich sage, da stimmt doch die Richtung.
Ja, vielen lieben Dank für euch beiden. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr so offen wart und wir haben einen guten Einblick gekriegt und konnten, denke ich, euch da draußen ein bisschen informieren. Wenn eure Kinder den Weg gleich gehen wollt und ihr sie mitbegleitet, dann habt ihr Ansprechpartner, ihr habt das schon mal gehört, ist das euch nicht fremd. Insofern, ja, vielen lieben Dank, Kjell, vielen lieben Dank, Ron, an dieser Stelle.
Und wir müssen noch eins ergänzen, mache ich immer, wenn es Gäste gibt, wo die Gefahr besteht, dass sie Olympiasieger werden. So, wir haben jetzt den 271. Podcast. Wir machen das 5 Jahre. Gell, wir sorgen dafür, dass wir das mindestens noch ein paar Jahre machen, damit wir dich als Olympiasieger nochmal einladen können. Ich weiß, du kannst damit umgehen. Es sind ja keine Erwartungshaltungen, ist auch kein Druck. Du bist ja klar, du hast ja ein Ziel. Und wir wünschen dir, Gell, auf der einen Seite als Athlet und als Mensch eine tolle Entwicklung nach vorne und bleib gesund. bleib verletzungsfrei, hab weiterhin Spaß. Und Ron, und du sorgst weiterhin dafür, dass wir in Triathlon Deutschland aus tollen Talenten zukünftige, ja, wie soll ich denn sagen, Gewinner wäre falsch, aber Olympiasieger oder Weltmeister, erfolgreiche Athleten machen. Ja, dazu wünsche ich euch beide viel Spaß und viel Erfolg.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von Jedermann für Jedermann und jede Frau.